Dr. Liesmann, Sie sind Professor für Philosophie an der Universität Wien. Nun bedeutet Philosophie ja wörtlich übersetzt die Liebe zur Weisheit, vielleicht könnte man auch sagen die Liebe zur Wahrheit. Haben Sie Philosophie studiert, weil Sie eine Liebe zur Wahrheit empfunden haben?
Also wörtlich übersetzt, Sie haben es richtig gesagt, ist es Liebe zur Weisheit. Ja? Und Weisheit und Wahrheit sind wahrscheinlich nicht identisch. Aber ich denke, wer sich für Philosophie interessiert, und ich habe mich ja schon sehr früh, schon während meiner Gymnasialzeit als Schüler intensiv für Philosophie interessiert, dem geht es natürlich gewisserweise um beides. Einerseits um Erkenntnis, also um Wahrheit, um den Versuch, die Welt einfach zu verstehen, in der man lebt und soweit als möglich auch Zusammenhänge zu ergründen. Das unterscheidet die Philosophie auch von Einzelwissenschaften. Jeder Wissenschaft geht um Erkenntnis. Aber ich denke, das, was mich schon von früh an der Philosophie fasziniert hat, war dieser Versuch, diese Erkenntnisse der Einzelwissenschaften in einen Zusammenhang zu bringen. Und das gibt mir übrigens auch ganz praktisch die Gelegenheit und die Möglichkeit, verschiedene Interessen zu verfolgen und zu sagen, ich mache immer Philosophie. Ja, das heißt, also ich interessiere mich sehr für Kunst, für Musik und kann das gleichsam natürlich mit der Philosophie verbinden. Ich interessiere mich auch für Technik und für Politik und kann das auch mit Philosophie verbinden. Das heißt, dieser generalisierende, allgemeine Aspekt des Erkennenwollens von Zusammenhängen hat mich fasziniert. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Akzent auf Weisheit legt, da geht es ja jetzt nicht nur darum, was weiß ich und was kann ich erkennen, sondern da geht es im weiteren Sinn auch etwa um die Frage, wie soll man leben? Was ist ein gutes Leben? Wie schauen sinnhafte, gelungene menschliche Beziehungen aus? Wie geht man mit Konflikten um? Wie geht man mit Emotionen um, mit Gefühlen? Das sind Fragen, die unter diesem Konzept von Philosophie als Weisheitslehre seit der Antike immer wieder verhandelt worden sind, immer wieder thematisiert worden sind. Und auch das unterscheidet dann die Philosophie gewisserweise von anderen Wissenschaften, die diesen Anspruch, darüber nachzudenken, was ist Sinn, was ist Glück, was ist das Gute, natürlich befreit sind. Ja, denen geht es nur darum, was kann ich erkennen und kann ich das vielleicht technisch umsetzen. Ob das dann gut oder weniger gut ist, müssen Menschen an anderen Orten entscheiden. Und dort gehört die Philosophie hin.
Über das Gute werden wir danach noch zu sprechen kommen. Ich würde gerne kurz noch bei der Wahrheit bleiben. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, ist die Wahrheit ein relativer Begriff oder gibt es eine absolute Wahrheit? Gibt es etwas, das für alle Menschen jemals zugleich wahr sein kann?
Also ich könnte jetzt das Ganze sehr zugespitzt formulieren. Ja? Wenn der Begriff der Wahrheit einen Sinn hat, dann nur in dem Sinn, dass es eine allgemeingültige Wahrheit ist. Mhm. Eine subjektive Wahrheit ist keine Wahrheit. Eine subjektive Wahrheit ist eine subjektive Einschätzung, ist eine Meinung, ist eine Präferenz, ist eine Vorliebe, ist eine subjektive Vorstellung. Wahr werden solche Vorstellungen erst dann, wenn ich sie mit anderen Menschen teile. Und eine wahre Aussage über die Welt hat immer den Anspruch, dass sie eigentlich universell gültig ist und dass die Wahrheit nicht abhängig ist, gerade wo ich bin, wer ich bin, welchen Hintergrund ich habe, aus welchem Milieu ich komme, was ich sonst glaube. Wenn sozusagen Wahrheit in der Art und Weise relativiert werden muss, was ja sehr oft der Fall ist, ja, dann ist es aber eben keine Wahrheit mehr. Wobei ich glaube, dass natürlich jetzt so Wahrheit im Sinne, die ist irgendwo, ja, und dann kann man sie vielleicht erkennen, so funktioniert es ja nicht. Ja, sondern wir versuchen sozusagen die Wirklichkeit, in der wir leben, zu erfassen, zu durchdringen, zu erkennen und das sprachlich oder auch mathematisch oder durch andere Zeichen zum Ausdruck zu bringen, aber mit dem Anspruch einer bestimmten Verbindlichkeit. Ja, also wenn ich nicht glaube, dass das, was ich sage, eine bestimmte Form von Gültigkeit hat, sondern wirklich nur Ausdruck meiner subjektiven Einstellung wäre, dann würde das ja im Grunde nur vielleicht meine engsten Freunde interessieren, weil die an meiner Person ein Interesse haben und gern wissen würden, was denkt sich der. Aber ansonsten hätte das keinerlei Bedeutung. Ja? Und jede Wissenschaft funktioniert aber mit dem Anspruch, dass das eine gewisse Form von Allgemeingültigkeit anstreben soll und deshalb auch jeder andere das Recht hat, das zu überprüfen. Ja? Deswegen ist Wissenschaft immer nur als öffentlicher Diskurs möglich und nicht als Privatveranstaltung und genau deshalb, weil Wahrheitsansprüche universell sind.
Nun sucht man ja in den Medien auch oft nach Wahrheit oder man will sich da zumindest informieren. In den letzten Jahren wurde aber viel über den Vertrauensverlust in die traditionellen Medien gesprochen. Vor allem junge Menschen informieren sich auch verstärkt in sogenannten alternativen Medien. Was ist Ihre Bewertung dazu? Würden Sie sagen, die traditionellen Medien haben ein Stück weit versagt?
Die traditionellen Medien haben natürlich das Problem, dass auf der einen Seite sie ihr Nachrichtenmonopols oder Informationsmonopol verloren haben, ja? Weil es eben jetzt neue Formen der Informationsgewinnung gibt. Ich würde gar nicht von alternativen Medien sprechen, das sind nicht unbedingt oft eine Alternative, sondern einfach andere Zugangsformen, beziehungsweise es sind Zugangsformen, die es immer schon gegeben hat, die aber vor der Erfindung dieser technischen Kommunikationsmöglichkeiten keine Rolle gespielt haben. Ja? Gerüchte hat es immer schon gegeben. Ja? Verschwörungstheorien hat es immer schon gegeben. Aber das blieb relativ beschränkt auf einen kleinen Kreis. Ja? Also wenn früher jemand irgendeine etwas abstruse Meinung über seine Mitmenschen hatte, dann hat er das am Stammtisch gesagt. 12 Leute, die dort gesessen sind, haben es gehört, 5 davon haben es ihren Freunden weitererzählt, einer davon hat es vielleicht seiner Frau erzählt, insgesamt haben von dieser abstrusen Meinung vielleicht 30 Leute Erkenntnis genommen. Heute postet er genau dieselbe abstruse Meinung auf Facebook oder in ein anderes soziales Medium und plötzlich nehmen das Tausende zur Kenntnis. Das heißt also, die Wirkung ist einfach eine andere von solchen Einschätzungen oder Mutmaßungen über die Welt, die es immer gegeben hat. Das potenziert sich einfach durch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Das bringt natürlich traditionelle Medien in gewisser Weise eine Bedrängnis. Und sie haben wahrscheinlich auch tendenziell an manchen Punkten versagt, weil sie ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt haben durch tendenziöse Berichterstattung, durch ideologisch gefärbte Berichterstattung, durch eine vielleicht zu stark konsensuelle Berichterstattung. Also wenn alle großen Zeitungen immer dasselbe schreiben, dann wird man irgendwie skeptisch. Ja? Denn sozusagen die Wahrheitsfindung in diesem Bereich von Medien funktioniert ja auch über sozusagen unterschiedliche Diskurse. Ja? Und man weiß, dass natürlich politische Gruppierungen, wirtschaftliche Gruppierungen, soziale Gruppierungen unterschiedliche Vorstellungen haben und die möchte man auch wiedergespiegelt sehen in der Medienlandschaft. Ja. Man will sich ja informieren und nicht bevormunden. Und gerade manche traditionellen Medien, große Zeitungen, haben in den letzten Jahren sehr pädagogisch agiert, ja, als hätten sie ihren Lesern immer erklären müssen, wie sie zu denken haben, wie sie zu fühlen haben, welche Einstellungen sie haben, was gut ist, was böse ist. Das ist nicht die Aufgabe einer wirklich guten Zeitung, eines wirklich guten Mediums. Und auf der anderen Seite kommen diese traditionellen Medien natürlich auch unter Druck, weil sie sich ja selbst auch in diesem neuen technologischen Umfeld bewegen und behaupten müssen. Es hat ja jede Zeitung auch ihren Internetauftritt. Ja? Der funktioniert aber nach anderen Gesetzmäßigkeiten als sozusagen die Printausgabe dieser Zeitung. Und wir wissen ja von zahlreichen Streitigkeiten in großen Redaktionen, von Zeitschriften, von Nachrichtenmagazinen, wie sich das Verhältnis von Printredaktion zur Online-Redaktion jetzt gestalten soll. Ja? Und manche sagen, die Zukunft liegt überhaupt nur im Digitalen, die anderen sagen aber, das, was ein klassisches Medium auszeichnet, genau diese Seriosität, diese Verlässlichkeit, diese Recherchearbeit, die eben nicht nur für eine Minute gedacht ist, ja, sondern die gewisserweise auch Bestand haben soll, funktioniert besser im Print, ja, weil das Digitale ein sehr flüchtiges Medium ist, während Print schon durch seine ganze sinnliche, haptische Gestaltung Verlässlichkeit suggeriert. Und das sind sehr, sehr interessante Debatten. Und ich denke ja, dass trotz der Fehler, die manche Mainstream-Medien in den letzten Jahren begangen haben, die Bedeutung dieser traditionellen Medien wieder zunehmen wird. Warum? Weil gerade in dieser unübersichtlichen Welt der sozusagen unzähligen unterschiedlichen Nachrichten, Fakten, Fakes und was wir da alles haben, natürlich die Menschen schon so etwas benötigen wie Orientierungshilfen. Und Seriosität, denke ich, wird ein ganz wichtiges Moment sein, um solche Orientierungshilfen anbieten zu können. Und eine Zeitung, die darauf verweisen kann, sie hat erstens eine Tradition, sie hat Erfahrung, sie hat Know-how, sie hat eine große Redaktion, sie hat Menschen, die recherchieren können, sie hat ihre eigenen Korrespondenten vor Ort, sie ist nicht angewiesen auf Nachrichten aus zweiter, dritter oder vierter Hand, hat natürlich einen Seriositätsbonus gegenüber flüchtig erzeugten, kolportierten und nicht überprüfbaren Nachrichten.
Mhm. Wo informieren Sie sich, also wenn Sie nach Fakten, nach Wahrem suchen? Vertrauen Sie da in die traditionellen Medien?
Teils, teils. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich durch meine ganze Sozialisation ein Zeitungsleser. Vertraue den traditionellen Zeitungen und Zeitschriften insoweit, als ich mich bemühe, zumindest Zeitschriften aus unterschiedlichen Richtungen zu lesen. Also ich habe jetzt nicht die eine Zeitung, ich bin jetzt sozusagen nicht in dieser einen Blase einer bestimmten Community drinnen. Und bei wichtigen Fragen allerdings, die mich interessieren, recherchiere ich schon auch selber weiter. Und da muss man ja sagen, dass das Internet und die Informationsmöglichkeiten in diesem Medium natürlich uns Chancen bieten, die man früher in der Art nicht gehabt hat. Nur muss man sie nutzen. Ja, es ist ja meine Grundthese, dass wenn man sozusagen Grundkenntnisse hat, eine Grundbildung hat, man diese modernen Medien wesentlich besser nutzen kann, als wenn man ohne Bildung diesen Medien ausgeliefert ist.
Aber gerade wenn es jetzt um ein politisches Thema, das jetzt gerade auch aktuell ist, wenn von diesem Giftgasangriff in Syrien wieder gesprochen wird, wenn da jetzt viel gemutmaßt wird, ja, das war jetzt das Assad-Regime oder Gegenpositionen sagen, es war es nicht, was glauben Sie dann? Also welcher Berichterstattung, welchen Informationen schenken Sie?
Ich muss ehrlich sagen, es ist mir nicht möglich zu überprüfen, was hier stimmt. Ja? Sehr hybrid zu sagen, ich weiß es. Ja? Ich kann mir nur anschauen, wie die unterschiedlichen Berichterstattungen aussehen. Ich kann mir überlegen, natürlich, welche politischen Intentionen hinter solchen Berichterstattungen stehen. Man weiß, dass solche Berichte in einer Zeit einer wieder aufgekommenen Konfrontation zwischen den Supermächten einen eigenen Stellenwert haben. Man weiß, dass natürlich solche Vorkommnisse instrumentalisiert werden politisch, und da kann ich nur versuchen herauszufinden, wie die Interessenslagen sind. Aber ich glaube sozusagen aus der Ferne, trotzdem wir ja mit so viel auf Bildmaterial konfrontiert werden, aus der Ferne zu glauben, man kann beurteilen, was hier vor Ort, gerade bei so einer komplexen und vollkommen unübersichtlichen Situation wie in Syrien, tatsächlich geschehen ist, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Interessant und natürlich bedeutsam für uns sind dann sozusagen immer auch die Konsequenzen, die sich aus bestimmten Berichterstattungen ergeben, im politischen Sinn, im militärischen Sinn. Und da denke ich eher, dass es interessant ist, darüber nachzudenken, sozusagen wie jetzt mit diesem Konflikt von europäischer Seite, von amerikanischer Seite, von russischer Seite umgegangen wird. Und zum Teil ist das, wie wir wissen, natürlich auch ein Stellvertreterkrieg. wo ganz andere Interessen verhandelt werden und nicht die unmittelbar der syrischen Bevölkerung, weshalb ich dann immer auch vorsichtig bin gegenüber solchen in manchen Medien ja auch rituell praktizierten Formen der Entrüstung und der Empörung und des Entsetzens. Denn ich denke, die Politik, vor allem die internationale Politik, ist vielleicht nicht unbedingt ein unmoralisches Geschäft, aber ganz sicher ein amoralisches Geschäft. Das heißt, wenn dort moralisch argumentiert wird, dann meistens im Dienste ganz bestimmter Interessen.
Gut, dann würde ich noch gerne über das Gute ein bisschen zu sprechen kommen. Und zwar unterrichten Sie auch an der Wien Methoden, an der Universität Wien Methoden der Vermittlung von Ethik. Ganz konkret gefragt, bringen Sie Ihren Studierenden also bei, was ein gutes Handeln ausmacht?
Das kann ich Ihnen nicht beibringen. Aber ich kann versuchen, Ihnen zu zeigen und zu vermitteln, wie Philosophen, wie Menschen über diese Frage, was macht ein gutes Leben aus, nachgedacht haben. Und welche sozusagen Konzepte es hier gibt, aber auch welche Konflikte durch solch ein Nachdenken auftauchen können. Ja? Zum Beispiel der Konflikt zwischen den Interessen des Einzelnen und den Interessen einer Gemeinschaft. Das ist ganz zentral. Ja? Also definieren wir jetzt das gute Leben nur für uns, also als Befriedigung meiner Bedürfnisse, als Erfüllung meiner Wünsche, oder definieren wir das auch unter dem Gesichtspunkt der Frage, was heißt es, auf eine gute Art und Weise mit anderen Menschen zusammenzuleben. Ja? Und das geht immer auf Kosten der eigenen Bedürfnisse, wie wir wissen. Und wer sozusagen definiert dann diese Einschränkungen, die wir uns auferlegen müssen, um sozusagen kooperieren zu können oder um eine halbwegs friedliche Form des Zusammenlebens zu finden. Oder was ganz zentral ist in der Philosophie seit der Antike, was bedeutet eigentlich Glück? Ja, ist Glück wirklich ein erstrebenswertes Lebensziel? Soll man noch Glück streben oder stellt Glück sich sozusagen als Sekundärphänomen ein, wenn ich nach anderen Dingen strebe? Ja? Ist Glück ein Gefühl der Zufriedenheit oder ist Glück das Gefühl, etwas versucht zu haben, etwas erreicht zu haben? Ist Glück das Gefühl, sich selber in gewisser Weise eingebracht zu haben, verwirklicht zu haben? Ist Glück das Gefühl, dass ich einsteht, wenn man für andere etwas getan hat, geholfen hat, sich engagiert hat? Das sind unzählige Fragen, die sich hier auftun und die immer schon gestellt worden sind und immer unterschiedlich beantwortet worden sind. Und ich finde es einfach lehrreich, ich finde es interessant, ich finde es faszinierend, als Mensch bei solchen Fragen auch darüber Kenntnis zu bekommen, wie andere Menschen darüber gedacht haben. Ja? Denn das, was uns als Kultur, als Zivilisation ausmacht, ja, was unseren Fortschritt prägt, ist ja genau die Fähigkeit, dass wir nicht alle Erfahrungen selber machen müssen, dass wir nicht jeder vom Nullpunkt wieder anfangen muss, zu erkennen, zu lernen, zu forschen, sondern dass wir auf dem aufbauen können, was schon vor uns andere Menschen geleistet haben. Und Kommunikation bedeutet ja genau auch diese Fähigkeit, solche Ergebnisse des Nachdenkens, Ergebnisse des Forschens weiterzugeben und zu vermitteln. Ja, wir müssen auch in der Naturwissenschaft, ja, wir müssen alles nicht mehr von neuem erfinden. Niemand von uns muss sich so wie Pythagoras hinsetzen und jahrelang drüber grübeln, bis er endlich den pythagoreischen Lehrsatz entdeckt hat. Wir können darauf aufbauen.
Haben Sie also eine persönliche Antwort auf die Frage gefunden, was ein gutes Leben ist?
Ich glaube, eine abschließende Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das ist auch so eine Weisheit, die ich aus dem Studium der antiken Philosophie gewonnen habe, dass ob ein Leben gut ist, ob ein Leben geglückt ist, stellt sich immer erst am Ende heraus. Wie ich überhaupt glaube, ich persönlich glaube, dass Glück etwas ist, das man nicht anvisieren kann, das man nicht definieren kann, sondern etwas ist, von dem man weiß, dass es gewesen ist. Also ich weiß vielleicht, wann ich glücklich war, aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss, um glücklich zu werden. Das geht ja meistens schief. Deswegen sind die ganzen Glücksratgeber eigentlich eher fatal, weil sie vorgaukeln, es gäbe ein definierbares Ziel, das Glück. Und dann gibt es ein paar Methoden und Strategien, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du dich daran hältst, ja, dich richtig ernährst, die richtige Form von Sex hast, die Kinder in die richtigen Schulen schickst, eine ausgewogene Work-Life-Balance anstrebst, dann wirst du glücklich sein. Und dann tut man das alles und kommt drauf, man ist unglücklich. Also irgendwas läuft da schief. Nein, ich glaube, so funktioniert es nicht. Ich glaube nicht, dass Glück etwas Definierbares und Erstrebenswertes ist. Sondern das Glück stellt sich ein, wenn man ein paar Dinge in seinem Leben gefunden hat, von denen man weiß, sie sind wichtig genug, dass es sich lohnt, dafür zu leben.
Und grundsätzlich nur retrospektiv zu bewerten praktisch. Das war Glück, damals war ich glücklich.
Ja, ich glaube wirklich, dass das so ist. Ja. Dass man dann retrospektiv in der Erinnerung, aus der Erfahrung auch aus der Erkenntnis, wie es weitergegangen ist, ja, dann sagen kann, ja, das waren dann doch glückliche Momente, auch wenn ich sie im Moment des Erlebens gar nicht so erlebt habe. Wie auch umgekehrt, wir alle kennen ja diese Lebenserfahrung, die uns lehrt, dass wir in der Situation glauben, wir sind todunglücklich, was weiß ich, man wird verlassen von seinem Partner, man ist todunglücklich und ein halbes Jahr später trifft man erst wirklich die große Liebe seines Lebens und weiß, wäre ich nicht verlassen worden, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und das Unglück erweist sich als die Basis eines neuen Glücks. Ja? Und das geht aber auch umgekehrt. Deshalb ist es ganz, ganz schwer in der Situation oder gar im Vorgriff auf die Zukunft zu beschreiben. Aber das Glück und das gute Leben, denke ich, sind noch nicht identisch. Ja, ein gutes Leben kann auch ein Leben sein, das durchaus auch die Erfahrung von Leid, von Schmerz kennt. Ich denke, das gehört zum Menschen dazu, das Enttäuschungen und Frustrationen kennt. Es ist ja nur zutiefst menschlich, dass man Fehler macht, dass man Dinge nicht erreicht, dass man enttäuscht wird oder andere Menschen enttäuscht und dass man lernt, damit fertig zu werden. Das heißt, ein gutes Leben ist für mich kein glattes Leben, sondern ein gutes Leben ist ein Leben, wo der Mensch auf der einen Seite die Stärke und die Kraft bekommen hat, selbst über sein Leben zu entscheiden und auf der anderen Seite aber auch die Stärke und Kraft bekommen hat, mit Frustrationen, mit Enttäuschungen, mit negativen Erfahrungen umzugehen und damit zu werden.
Hobbes war ja der Meinung, der Mensch sei von Natur aus böse. Rousseau hat gesagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Der deutsche Philosoph Hans Jonas meinte, der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse. Was glauben Sie?
Es ist schwer, weil alle diese plakativen Thesen, wenn man sie genau betrachtet, so nicht stimmen. Ja, Thomas Hobbes, über den ich gerade ein Seminar abhalte, hat er nicht gesagt, dass der Mensch von Natur aus böse ist, ja, sondern er hat nur gesagt, dass der Mensch von sozusagen Natur aus ängstlich ist, nach Sicherheit strebt und Dinge begehrt, die auch andere Menschen begehren und sich deshalb in einem permanenten kriegsähnlichen Konkurrenzverhältnis zu anderen Menschen befindet. Nicht, weil er böse ist, ja, sondern weil er Dinge haben will, die auch andere haben wollen. Das ist zutiefst menschlich. Und daraus entsteht diese Form sozusagen auch von Aggressivität, geboren eigentlich aus dem Bedürfnis, sich und seine Bedürfnisse zu schützen. Ja? Das heißt, das Böse entpuppt sich sozusagen als ganz was anderes. Nicht, dass man jetzt bewusst jemanden schädigen will, sondern man möchte nur seine Lebenschancen wahren und erhöhen. Und das werden wir jedem zugestehen. Das, was Hobbes erkannt hat, ist, wenn ich das Ganze jedem zugestehe und nicht eine Instanz habe, die versucht, das dann zu regeln, ja, dann können wir gar nicht anders, als immer wieder über uns herzufallen, um eben unsere Chancen oder wie das später Friedrich Nietzsche formuliert hat, unseren Drang nach Mächten, Macht und Selbstermächtigung und Leben und Lebenssteigerung zu folgen. Auf der anderen Seite, Rousseau hat zwar gewusst oder hat angenommen, dass der Mensch von Natur aus gleichsam gut ist, in dem Sinne, dass er eben nicht aggressiv ist, dass er friedlich ist, aber er hat genau auch gewusst, dass damit der Mensch sich dementsprechend entfalten kann, eine bestimmte Form von Erziehung braucht. Ja? Das heißt, dass man in gewisser Weise eine Umgebung geben muss, in der sich genau auf diese Art und Weise entwickeln kann. Und ich denke auch, dass Gut und Böse hier vielleicht die falschen Kategorien sind, ja? Weil das Kategorien sind, die der Mensch selber erst mitbringt und von denen ich glaube, da halte ich es eher mit dem Philosophen Søren Kierkegaard, dass diese Fähigkeiten zum Guten und Bösen untrennbar verbunden sind mit unserer Freiheit. Das heißt, als freie Wesen sind wir gerade deshalb frei, weil wir das eine oder das andere tun können. Nicht, weil das in uns schon angelegt ist, ja? Sondern weil wir uns dafür entscheiden können. Das ist ganz was anderes. Ja? Wir wissen, was das Gute und das Böse ist, im Sinne von, wenn ich jetzt das Böse definiere als einen Hang zur Destruktivität, als einen Hang zur Grausamkeit, als einen Hang, der davon ausgeht, dass man bewusst den anderen schädigt, als vielleicht auch, wie das Immanuel Kant formuliert hat, der Hang, der die eigenen Interessen prinzipiell über die Interessen aller anderen Menschen stellt. Ja? Ich kann aber bewusst dafür entscheiden, ich kann mir auch dagegen entscheiden. Wenn ich das Gute umgekehrt sozusagen als den Versuch deute, in Kooperation mit allen anderen Menschen, wenn man es jetzt pathetisch nimmt, friedlich zu leben. Auch dafür kann ich mich entscheiden. Wir können ja, wenn wir jetzt unsere Welt ansehen, wo so viel vom Guten die Rede ist, und gleichzeitig wird gesagt, aber so wirklich gut ist es doch, wenn man in einem echten Wettbewerb und Konkurrenzkampf zu anderen steht. Ja? Thomas Hobbes würde sagen, wovon redet ihr? Also in dem Moment, wo ihr den Wettbewerb verherrlicht, verherrlicht ihr eigentlich nur eine andere Form des Krieges. Ist das gut? Ja? Das heißt also, wer wirklich Kooperation, also das Gute will, kann es gleichzeitig den Wettbewerb fordern. Ja? Denn Wettbewerb bedeutet Konkurrenz. Konkurrenz bedeutet, es wird Sieger und Verlierer geben. Und kann ich als jemand, der das Gute will, wollen, dass es Verlierer gibt, die natürlich nur deshalb Verlierer sind, weil sie dann weniger Lebenschancen haben, weil sie weniger zum Essen haben, weil sie weniger materielle Güter haben, weil sie kürzer leben, weil sie mehr Krankheiten haben, denn deshalb sind sie ja Verlierer. Ja, sonst würde es ja nichts bedeuten, einen Wettkampf zu verlieren. Ja. Das heißt also, da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man nicht einer Rhetorik des Guten unterliegt, die in Wirklichkeit aber eigentlich im Dienste des Bösen steht.
Der französische Gendarme Arnaud Beltrame hat internationale Berühmtheit erreicht vergangenen März, als er bei einer islamistisch motivierten Geiselnahme freiwillig sich hat gegen eine andere Geisel austauschen lassen. Er wurde dann danach von einem Attentäter getötet. Meine Frage dazu ist, ist es beispielsweise, wie in diesem Fall, immer gut, sein Leben für einen anderen Menschen zu opfern? Gibt es diese absolut gute Tat?
Also es ist auf der einen Seite natürlich unglaublich bewundernswert, wenn Menschen bereit sind, ihr Leben für jemanden anderen herzugeben. Ich glaube aber, dass sozusagen wir schon sehr dazu tendieren, ja, solch eine Aufopferung danach zu beurteilen, wofür wurde hier eigentlich jemand, wofür hat sich hier jemand geopfert. Ja. In dem Fall, denke ich, sind wir alle der Auffassung, der islamistische Terror ist etwas, was bekämpft werden muss, und da hat jemand sozusagen sein Leben geopfert, um eine Geisel zu befreien. Wir würden wahrscheinlich das ganz anders beurteilen, wenn jemand sein Leben opfert, um seinerseits eine böse Tat zu ermöglichen. Ja? Aber es rührt natürlich schon ein ganz, ganz zentrales Problem, ob es Handlungen gibt, die unter allen Umständen tatsächlich gut sind. Und ich denke, dass sozusagen diese Bereitschaft, jemanden auch bis in extreme Situationen hinein zu helfen, ja, und Leben, menschliches Leben zu retten, sicher etwas ist, wo man fast sagen könnte, dass das in jedem Fall etwas Gutes ist. Weil menschliches Leben und die Erhaltung von menschlichem Leben ja genau dasjenige ist, um das die Idee des Guten kreist. Ja.
Sie würden sagen, also das Gute ist prinzipiell alles Lebenserhaltende, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das Leben ist das Entscheidende, das wir haben. Ja, das macht uns aus, das definiert uns. Ja. Und ich denke, dass jedes Wesen, das lebt, auch damit gewisserweise das Recht hat, zu leben. Und der Maßstab des Guten kann ja nur sein, inwieweit ich dieses Recht unterstütze oder sozusagen dieses Recht verletze. Und das war, glaube ich, schon in diesen Debatten um Menschenrechte klar, dass die Unversehrtheit des menschlichen Lebens das Grundprinzip aller Menschenrechte ist. Es hat kein Mensch das Recht, einem anderen das Recht auf Leben abzusprechen. Ja, das wäre sozusagen die Keimzelle des Bösen. Und umgekehrt sich einzusetzen, dass jeder Mensch sein Recht auf Leben auch tatsächlich leben kann, ja, wäre die Keimzelle des Guten.
Versuchen Sie, ein guter Mensch zu sein?
Das ist eine verfängliche Frage. Wer würde jetzt freiwillig sagen, aber nein, natürlich möchte ich böse sein. Ja? Und ich glaube, wer jetzt von sich auch sagen würde, ja, ja, ich will ein guter Mensch sein oder ich bin ein guter Mensch, der hat auch schon gelogen, das ist zu einfach. Ja? Und natürlich verspüre ich in mir durchaus den Hang auch zum Bösen. Ich bemühe mich, nicht gewalttätig zu sein. Ja? Ich glaube wirklich, dass Gewalt etwas ist, was, auch wenn sie gerechtfertigt erscheinen mag, unter bestimmten Umständen immer schon diesen Aspekt des Bösen an sich hat. Ja. Aber natürlich kenne ich die Lust an der Kritik, die Lust an pointierten, verletzenden Formulierungen, die Lust, Menschen ihre Illusionen, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche zu zerstören. Also Destruktives verspürt man natürlich auch in sich. Und gerade wenn man sich sehr viel mit Kunst beschäftigt hat, weiß man ja, dass Destruktivität auch ein unglaublicher Ansporn zur Kreativität sein kann. Ja? Ich sehe das deshalb sehr, sehr differenziert, aber ich glaube, worum man sich bemühen sollte, und da bemühe ich mich auch, einerseits die destruktiven Potenziale, die jeder von uns in sich trägt, zu erkennen und nicht zu verdrängen und zu leugnen, und auf der anderen Seite daran zu arbeiten, diese destruktiven Potenziale zu zivilisieren oder, wie es Sigmund Freud gesagt hätte, zu sublimieren. Ja? Wir können, glaube ich, auch keine Kultur aufbauen, ohne dass wir nicht bestimmte Formen von Aggressivität und Destruktivität dafür verwenden, aber eben in zivilisierte Bahnen lenken. Das scheint für mich die zentrale Aufgabe zu sein.
Wenn Sie Gutes tun, wie äußert sich das an einem konkreten Beispiel? Können Sie uns da ein Beispiel geben, was für Sie im Alltag eine gute Tat ist oder wie Sie versuchen, gut zu sein?
Also ich versuche mir da so ein bisschen an die Maxime des Philosophen Arthur Schopenhauer zu halten, auch im Alltag, der gesagt hat, die ganze Moral, also der ganze Wille zum Guten lässt sich wirklich nur auf zwei Gesichtspunkte zurückführen: schädige niemanden und hilf, wo du kannst. Also ich versuche niemanden zu schädigen, bewusst. Und dort, wo man jemanden helfen kann, versucht man zu helfen.
Dankeschön, schönes Schlusswort. Und damit sind wir schon am Ende. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke.